Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute diskutieren wir über die Chancen und Risiken des autonomen Fahren. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, Sarah, was beschäftigt dich im Moment?
Ja, es sind Verwaltungsratsretretten. Wir machen das je nachdem auch vor den Sommerferien, weil dort kann man mal so über die grossen strategischen Fragen von einem Unternehmen auch wirklich diskutieren, vertieft, was man an diesen regulären Verwaltungsratssitzungen amigs keine Zeit hat. Da freue ich mich, da haben wir einiges vor. Und ich habe auch mein allererstes VR-Mandat, das ich je hatte, vor kurzem ganz abgegeben. Das war auch ein Schritt gewesen, nach über 8 Jahren. Und habe aber immer noch 2 verbleibende VR-Mandate und auch noch Beiratsmandate. Also darum habe ich da immer noch genug von diesen Retretten. Ich habe auch jetzt neuerdings wieder 2 Coaching-Kundinnen, die sich zu so agilen Arbeitsweisen im digitalen Zeitalter coachen lassen. Das ist auch sehr interessant. Das werden wir teilweise online, aber auch physisch, also vor Ort machen. Und ich freue mich ganz besonders auf die Europameisterschaft vom Frauenfußball, wo in der Schweiz das Jahr wird stattfinden. Ab morgen geht's los und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird sein, ob da so ein bisschen das Feuer für den Frauenfußball auch wird, ja, sich entfachen. Was ich nicht so begeistert bin, ist der ganze digitale Billettprozess. Ich habe vor Monaten schon Tickets besorgt und ich habe immer noch nicht irgendwie Zugriff auf die Tickets. Das sind ganz mühsame digitale Systeme. Ich hoffe, dass ich das dann noch lösen kann.
Oh je, ich hoffe auch, dass du natürlich reinkommst und dass das ein ganz spannendes Match wird und die Schweiz möglichst weit vorkommt. Bei mir war nicht gerade das Coaching angesagt, aber ich habe ja quasi die Klasse von CS Digitale Ethik über mehrere Monate begleiten dürfen. Wir haben jetzt gerade die mündlichen Prüfungen fertig, ist abgenommen, ist eigentlich nicht so meine Lieblingsaufgabe, sicher auch nicht die vis-à-vis sitzen. Aber das ist jetzt gemacht und ist natürlich auch ein bisschen ein weinendes Auge, dass man die Klasse jetzt natürlich nicht mehr hat und ja, verändert sich halt einfach. Was an mich auch spannend ist, aber auch sehr anspruchsvoll, ist, dass man zum Teil einfach auch über künstliche Intelligenz extrem unterschiedliche Settings referiert. Und da habe ich jetzt wirklich in kurzer Zeit von der Gewerkschaft über Marketingverantwortliche, Datenschutzverantwortliche bis jetzt so Mobilitätsverantwortliche wirklich sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen gehabt. Das heisst, es ist sehr anspruchsvoll, dem gerecht zu werden. Gleichzeitig lernt man wahnsinnig viel. Und das war auch so ein bisschen der Anhaltspunkt für heute, Mobilität. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang dann gemerkt, dass seit dem 1. März 2025 3 Anwendungsfälle vom automatisierten Fahren in der Schweiz möglich ist. Und ehrlicherweise ist das total an mir vorbei. Also man kann grundsätzlich Autopilot haben auf der Autobahn. Man kann auch ein führloses Fahrzeug auf bestimmten behördlich genehmigten Strecken fahren und auch das automatisierte Parken in signalisierten Parkhäusern ist grundsätzlich möglich. Ich muss aber sagen, das sind Möglichkeiten. Eigentliche Parkhäuser, die das anbieten können, sind noch nicht genehmigt worden und Auto auch noch nicht. Aber ich finde es ein super Moment, um mit dir über das zu reden, Sarah. Bist du schon mal in so einem autonomen Fahrzeug gesessen?
Ja, so ganz autonom tatsächlich nicht. Also ich glaube, das, was ich jetzt aber seit Monaten, etwa einem Jahr verfolge, sind die Waymo-Taxis in San Francisco. Also dort habe ich einige Leute, die ich kenne, die in denen drin gesessen sind, die mir auch Videos geschickt haben und beschrieben haben, wie das genau war. Ich schaue einige Videos, wie das läuft. Es läuft nicht immer rund, muss man sagen, aber das sind jetzt, glaube ich, tatsächlich so die Fahrzeuge, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, dass sie das Label vom autonomen Fahren verdient haben. Ich habe früher auch amigs geschmunzelt, weil ich bei Ende 90er Jahre in Frankreich im Austauschjahr war, wo ich in Lille, in dieser Stadt, bereits mit autonom fahrender Metro gefahren bin. Also es hat niemand gehabt, der das gesteuert hat. Und darum ist das natürlich auf Schiene gelaufen und so weiter. Aber ich habe dann immer wieder ein bisschen gedacht, ja, von was reden wir denn eigentlich ganz genau und ist es wirklich so eine Revolution? Aber die Waymo-Taxis haben mich jetzt beeindruckt. Und man muss auch sagen, sie haben den Elon Musk eingeholt, der schon seit Jahren behauptet, er werde mit seiner Tesla-Flotte da selbstverständlich das autonome Fahren ermöglichen. Und man wartet immer noch darauf, dass er das auch wirklich gewinnbringend ankriegt. Auf jeden Fall hat Waymo, der ja zum Google-Universum gehört, ihn inzwischen überholt.
Ich würde sagen, Waymo ist da wirklich an der Spitze. Auch das findet aber einfach in ausgewählten Städten statt, weil man muss dann genau wissen, wo gehen die Strassen durch, wie breit sind sie, was sind die Voraussetzungen. Und die Autos tun die dann an und für sich mit Kamera und auch mit Laserradar machen die eigentlich permanent eine 3D-Aufnahme machen und machen das mit diesen Karten abgleichen. Also das findet nicht einfach auf der freien Wildbahn statt, sondern auch dort in ganz klaren Gebieten, wo man halt weiss, wie das aussieht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eindrücklich. Also ja, ich meine, die Städte sind doch auch relativ komplex. Was ich einfach noch spannend finde, wenn du vorhin gesagt hast, Metro. Ich glaube, das ist genau der Unterschied, oder? Man redet schon so lange vom autonomen Fahren und wir haben es wahrscheinlich auch von Science Fiction her, haben wir das Gefühl, das muss doch möglich sein. Dass es doch interessant ist, wie viele Pilotprojekte, das wir eigentlich laufend immer noch haben, weil halt Strassenraum viel komplexer ist, als eben zum Beispiel, wenn man einfach durch eine Röhre durchgeht. Wir haben ja das eigentlich auch am Flughafen Zürich. Da gibt es ja auch ein kurzes Bändchen, das einfach hin und her geht. Und da finde ich schon noch interessant. Es hat ja mal in Sion von der Post so einen Smart Shuttle gegeben. Da hatte ich auch nie Lust gehabt, einzusteigen, ehrlich gesagt. Und man ist auch jetzt wieder dran im Kanton Zürich. Das ist im Zusammenhang mit dem, was jetzt in der Schweiz möglich ist. Tut der Kanton Zürich jetzt zusammen mit der SBB schauen, könnte es so eine Weiterentwicklung sein vom öffentlichen Verkehr. Also tun wir dann da im Furtal an definierten Haltestellen, könnte dann ein autonom fahrendes Auto quasi Leute abholen. Das ist ein Pilot, den man macht. Also in dem Sinn auch wieder eine Strecke, die man klar kennt, um die Risiken zu reduzieren. Und schaut dann, wäre das allenfalls ein Use Case, um nachher entsprechende Fahrzeuge anmelden. Weil dort Fahrzeuge oder eben auch dort Parkhäuser müssen genehmigt werden, damit sie dann unter die Verordnung fallen vom Astra. Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, Akzeptanz. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Oder darum vielleicht die vielen Pilotprojekte. Die Frage ist ja, hättest du das Vertrauen in so ein Auto einsteigen, auch in so ein Waymo? Würdest du da reinsteigen oder in so einen Pilotversuch im Kanton Zürich?
Ja, also Waymo würde ich inzwischen definitiv einsteigen, weil das hat sich jetzt schon recht etabliert. Allerdings eben nur in San Francisco, wo das wirklich gut läuft. Und wie du es vorher schön beschrieben hast, es braucht natürlich einfach von der Datenlage sehr viel, damit das auch wirklich übereinstimmt dann, oder das, was die Sensoren von dem Auto sehen, in Anführungszeichen, oder messen, muss mit diesen Karten übereinstimmen, es muss mit den Baustellen und so, was es dann auf der Strasse hat, auch mit Langsamverkehr, der da vielleicht vors Auto geht, also da muss einiges klappen, damit man nicht Angst hat, dass jetzt da das eigene Auto, wo man drin hockt, noch irgendwie jemand überfährt oder nicht irgendwo reinfährt, wo es gefährlich ist. Waymo würde ich machen. Viele andere, habe ich das Gefühl, das ist eben noch ein bisschen zu sehr im Pilotstadion. Aber man muss ja sagen, es gibt eben verschiedene Stufen von Automatisierung. Zum Beispiel Parkierhilfen. Also ich bin auch schon vor ein paar Jahren mal in einem Tesla drin gesessen und man einfach einen Knopf können drücken und dann hat es perfekt einparkiert. Das ist auch schon eine Stufe vom automatisierten Parkieren, wo ich jetzt gar nicht sicher bin, ist jetzt das erst jetzt wirklich legal? Oder ist es dann wirklich, man steigt aus dem Auto aus und sagt, geh selber parkieren. Und es gibt ja da die verschiedenen 5 Stufen von der Automatisierung.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das wäre jetzt genau bei diesen Parkhäusern das Ziel, dass du eigentlich das Auto verlässt und selbstständig dorthin fährt. Und wie du sagst, die 5 Stufen sind eben relevant. Oder ist es quasi gar nicht automatisiert? Gibt es jetzt zum Beispiel nur eine Warnung? Oder ist es wie ein Assistent, der nur einen kleinen Teil übernimmt? So die Stufe 0 und 1, die hat man schon länger, aber sobald teilautomatisiert wird, dass gewisse Sachen übernommen werden oder bedingt automatisiert, also die Stufe 2 und 3, dort befinden wir uns jetzt sehr stark. Aber wenn es dann hochautomatisiert ist, das bedeutet dann eben auch, dass wirklich das Auto etwas eigenständig kann bewältigen, ein Anwendungsfall. Und was man noch nicht hat, ist wirklich das Vollautomatisierte. Also, dass von Start bis Ziel es überhaupt kein Fahrer erfordert. Und zum Beispiel jetzt auch bei dieser Verordnung, die wir in der Schweiz haben. Also, auch wenn man so einen Autopilot hat auf der Autobahn, dann ist es ja so, dass ich jederzeit muss können eingreifen. Also, ich darf nicht einfach Zeitung lesen und käfeln. Ich kann die Hände wegnehmen, aber ich muss jederzeit können eingreifen. Und bei den Fahrzeug auf bestimmte behördlich genehmigte Strecken, das ist der Fall vom Kanton Zürich. Und ich glaube, das macht auch noch viel aus. Ist es eine Weiterentwicklung vom öffentlichen Verkehr, also eine Ergänzung über eine kurze Strecke oder eben auch ein öffentlicher Verkehr, der nachher autonom funktioniert? Oder sind es eben eher die privaten Autos, die autonom fahren, oder sind es eben die Robotaxi? Also es gibt da eigentlich sehr viele verschiedene Varianten, wie das kann aussehen. Die Frage ist natürlich auch, warum machen wir das überhaupt? Wo siehst du vielleicht am meisten Chancen von so autonomem Fahren?
Ich denke, ein Thema ist sicher, wir könnten einfach so ein paar von diesen Autos haben, ohne dass jemand müsste dahinter sitzen und die Autos müssten nicht unbedingt parkiert sein oder sie würden ein bisschen rumfahren. Man könnte vielleicht den Autoverkehr in den Städten ein bisschen reduzieren, wenn man mehr von denen hätte. Also wenn das wirklich funktioniert, wenn jetzt Waymo auch expandieren würde nach Zürich, würde ich das allenfalls auch nutzen zwischendurch mal. Obwohl ich eine passionierte Vespa-Fahrerin bin. Ich fahre allerdings auch einen Automat. Also ich schätze durchaus auch die Teilautomatisierung von meinem Fahrzeug. Oder? Und darum glaube ich, ist das schon noch sehr wichtig mit diesen Stufen, die du vorher schön erklärt hast. Oder von Level 1 bis Level 5 oder Level 1, wo einfach gewisse Assistenzsysteme, zum Beispiel Tempomat, das hat es ja auch schon gegeben in den 80er Jahren, dass gewisse Autos Tempomat gehabt haben, wo man können immer sagen, fahre genau in dieser Geschwindigkeit. Und das Level 5, wo dann wirklich völlig ohne Fahrerin auskommt. All die Zwischenschritte kann man auch nutzen und das ist wunderbar. An mich nimmt es jetzt noch Wunder, wie es eigentlich bei dir wäre. Was hast du schon für Erfahrungen gemacht und was wäre für dich ein No-Go, wo du jetzt nicht würdest einsteigen?
Du, das ist noch eine gute Frage. Bis jetzt habe ich gar keinen Kontakt gehabt zu dem autonomen Fahren. Ich selber fahre ja gar nicht Auto. Von dem her wäre ich dann eher vom öffentlichen Verkehr betroffen. Ja, Bequemlichkeit, also wenn ich wirklich sicher bin, dass es funktioniert, aber dann müsste es wirklich schon ein bisschen von einem vertrauenswürdigen Anbieter angeboten werden und über eine längere Zeit funktionieren. Ich glaube, ich würde jetzt nicht da zu den Early Adapterinnen gehören, die es möglichst schnell ausprobieren wollen, weil ich dann doch da sehr auf Sicherheit aus bin. Klar, die Bequemlichkeit, die du angesprochen hast, das sehe ich schon auch. Also, dass man dann natürlich nicht mehr einfach so konzentriert muss schaffen oder auf jemanden angewiesen ist, sondern dass man einfach einsteigen und wieder aussteigen kann. Ich denke mir, das ist ein riesen Vorteil. Wo ich vielleicht ein bisschen Gefahr gesehen, das autonome Fahren wird ja sehr häufig angeschaut, dass es vielleicht die Mobilität kann nachhaltiger machen, also ökologischer. Da glaube ich jetzt eher nicht so dran. Ich habe das Gefühl, das sind so dann die typischen Rebound-Effekte. Also wir werden dann wahrscheinlich einfach, weil wir bequemer von A nach B kommen, werden wir dann vielleicht individualisierter unterwegs sein, was zu mehr Verkehr kann führen. Oder weil dann dort die Umweltbelastung abnimmt, tun wir uns dann vielleicht etwas anderes gönnen. Was vielleicht auch noch unterschätzt wird, ist durch generell bei der Digitalisierung. Das braucht so viele Daten, die verarbeitet werden müssen und die Systeme können auch gehackt werden. Also gerade wenn man jetzt auch an öffentlichen Verkehr denkt, wo dann verschiedene Sachen miteinander verknüpft sind. Oder natürlich auch Haftungsfragen. Ich weiss nicht, ob das heute schon alles geklärt ist. Das, denke ich mir, wird halt einfach auch eine neue Stufe von Chancen und Risiken mit sich bringen. Und die Frage ist immer ein bisschen, eben, wie stark sind sie schon so ausgereift, dass man die Risiken als gering anschaut. Weil manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, es darf gar nichts passieren. Und das sagen ja auch sehr viele Experten, das ist nicht realistisch. Auch beim autonomen Fahren kann ab und zu ein Fehler passieren. Also nur schon aufgrund von der Lichtverhältnis, dass irgendetwas falsch beurteilt wird. Also da ist sicher auch ein bisschen Gefahr, dass man zu viel Hoffnung in das autonome Fahren hineinsteckt.
Das glaube ich auch, dass Unfälle eigentlich immer in außergewöhnlichen Situationen schlussendlich passieren, wo man auch mit allen besten Daten und mit der allerbesten Technik nicht immer kann voraussehen. Also eigentlich muss man immer parat sein, um allenfalls auch das Steuer übernehmen. Und das ist jetzt nur schon bei diesen Robotaxis nicht unbedingt gegeben, weil dort sitzt man ja hinten und die sehen ja auch so ein bisschen komisch aus. Oder dort hat es ja wie einen leeren Sitz, wo normalerweise ein Taxifahrer würde sitzen. Und dann auch ein Steuer, das sich halt dann so wie mitdreht. Aber es sitzt halt niemand dort und man sitzt gleich hinten. Also hat man die permanente Übernahmebereitschaft vom Fahrzeug eigentlich nicht. Wo aber auch verschiedene Leute, die sich damit befassen, sagen, das muss eigentlich möglich sein, weil eben die Technik auch kann versagen. Aber spannend ist auch, dass die Forschung, die bis jetzt zu dem gemacht wurde, ist auch zu Mensch und Technik eigentlich zeigt, dass Menschen eher bereit sind, anderen Menschen Fehler zu verzeihen als der Technik. Also das heisst, der Anspruch an dann so ein autonomes Fahrzeug ist eigentlich fast höher als an einen Mensch, der ein Fahrzeug steuert.
Ja, das ist wirklich interessant. Selbst wenn du allein unterwegs wärst, du willst irgendwie selber entscheiden. Auch wenn es intuitiv vielleicht falsch ist, aber sich jemandem auszuliefern, nicht zu wissen, aufgrund von den Ingenieuren oder Ingenieurinnen, wie haben sie jetzt das Auto gebaut, wie wird es nachher entscheiden, das ist eigentlich ein bisschen eine spooky Vorstellung. Und das hat ja auch dazu geführt, dass es zeitlang das Trolley-Problem, das ist extrem auf und ab durchexerziert worden und das ist eigentlich ein Gedankenexperiment aus der Philosophie und es geht um Dilemma. Und das hat man dann plötzlich fürs autonome Fahren genutzt und hat wie gesagt, wie soll jetzt das Auto entscheiden? Also, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, entweder tue ich die Leute auf dem Fußgängerstreifen verfahren, quasi brutal gesagt, oder ich tue ausweichen und dann sterben aber alle im Auto, weil wir sind dann nachher in einem Betonklotz drinnen. Das ist immer so ein bisschen Schaudergeschichte gewesen, oder eben, wie soll man sich denn entscheiden? Und man weiss halt nicht, wie das Auto wird entscheiden. Und dort muss man natürlich schon sagen, das ist ja nicht der Fall. Also autonomes Fahren hat den Vorteil, dass der Verkehr flüssiger wird und dass vor allem die Autos natürlich regelmäßiger und langsamer fahren. Also etwa 90% ist auf fehlerhaftes Verhalten der Autofahrer zurückzuführen. Also das ist eigentlich die Hauptursache von Verkehrsunfällen. Das heisst, das Ziel kann eigentlich nicht sein, dass die schnellen Fahrer oder permanent entscheiden müssen, wer überfahren, sondern es geht vor allem darum, dass die schnellen Fahrer, das unsorgfältige Fahren der Menschen, dass man das Problem einschränken können.
Ja, ist sehr faszinierend, das Trolley-Problem, das du beschreibst. Das ist eine Phase lang so das lieblings-digital-ethische Problem gewesen, wo die Leute haben wollen diskutieren und wie kann man das lösen und man weiss nicht, was dann die Algorithmen würden entscheiden und wer wäre schuld, wenn jetzt da irgendjemand zu Schaden käme oder eben wenn mehr zu Schaden käme, als vielleicht hätte müssen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist teilweise ein bisschen sehr ankonstruiert worden, das Trolley-Problem. Aber ich muss ja sagen, es hat sehr viele Leute inspiriert, um über Chancen und Risiken von Technologie zu diskutieren. Und darum ist das eigentlich eine gute Sache.
Ja, man muss sich einfach immer bewusst sein, dass es an und für sich eben nicht für den Fall passt, oder? Weil bei einem Dilemma gibt es eigentlich nie einen guten Ausgang. Wir müssen alles machen, um das autonome Fahren dort ermöglichen, wo wir eben genügend Sicherheit haben. Und darum wird das nicht so die hochkomplexen Situationen sein. Wenn man das Trolley-Problem mal auf eine spielerische Art noch durchmachen, es gibt ein wissenschaftliches Experiment, das heisst Moral Machine, das tun wir noch verlinken. Und dort kann man dann eben so einzelne Szenarien durchgehen. Und dort hat man dann eben auch herausgefunden, dass natürlich je nach Kultur die Entscheidung anders gefällt werden. Also jemand aus dem chinesischen Sprachraum würde dann vielleicht eine ältere Frau schützen, weil man sagt, ja, die Person hat etwas geleistet und das Baby noch nicht. Und wir würden dann vielleicht sagen, ja, ein Baby ist Zukunft und eine alte Frau hat eigentlich ihr gutes Leben schon hinter sich. Also das sind so ein bisschen Aussagen, aber man muss sich immer bewusst sein, dass das natürlich ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken ist und nicht wirklich mit der ethischen Fragestellung oder mit der echten Lösung von einem Dilemma zu tun hat. Aber eben, wie du sagst, eine Zeit lang ist das extrem faszinierend gewesen, wie würde das Auto entscheiden. Und was ich noch spannend finde, dass man jetzt eben auch vom automatisierten Fahren redet, das hat sich genau damit zu tun, dass wir eben noch nicht auf der Stufe 5 sind, also das Auto fährt nicht einfach ganz eigenständig von A nach B, sondern es ist immer noch in einem kontrollierten Rahmen. Das heisst, man redet vom automatisierten Fahren, weil früher haben wir eigentlich immer geredet vom selbstfahrenden Auto oder vom autonomen Auto.
Ja, auf jeden Fall. Und eben Automatisierung beim Fahren kennen wir ja schon lange. Der Automat, der sich in der Schweiz lustigerweise immer noch nicht so ganz durchgesetzt hat, zumindest oder wenn es ums Schalten geht. In den USA bin ich da natürlich ein bisschen verwöhnt gewesen, weil die Autos praktisch alle Automaten sind. Dort habe ich mir auch einbilden können, ich könne eigentlich noch recht gut Auto fahren, weil ich dort nicht haben müssen schalten. Von dort her glaube ich auch, das ist gut, dass man jetzt eher vom automatisierten Fahren redet und den verschiedenen Stufen von Automatisierung. Was für mich noch interessant ist und ich gerne möchte einen Tipp geben, ist der Markus Hackenfort. Er ist ein Professor für Verkehrspsychologie. Ich habe mal die Freude gehabt, mit ihm das Büro zu teilen. Vor vielen Jahren haben wir etwa 2 Jahre im gleichen Büro geschafft, wo ich auch noch in der Wissenschaft gewesen bin, in der Angewandten. Und er ist wirklich so eine Koryphäe in der Schweiz inzwischen zum Thema automatisiertes Fahren, Verkehrssicherheit und ist ja auch im Moment an einem Projekt dran, wo er hilft, herauszufinden, wie müsste man vielleicht auch Fahrprüfung oder Ausbildung zum Thema automatisiertes Fahren verbessern, oder? Man stellt sich vor, Autoprüfung ist je nachdem auch ein bisschen anders, wenn man dieses System muss kennen. Und da lohnt es sich ihm entweder zu folgen auf LinkedIn oder auch ein Interview zu lesen, wo wir verlinken werden in den Shownotes.
Ja, du, herzlichen Dank. Also ich würde mich gerade mit dem Markus verbinden, das habe ich gar nicht gewusst. Ich würde die Website vom Bundesamt für Strassen empfehlen, wo man auch wieder verlinken, weil dort hat es eigentlich auch gute Videos, die wirklich zeigen, was ist im Moment rechtlich der aktuelle Stand. Und dort steht auch ganz klar, dass eigentlich entsprechende Fahrzeuge oder Parkhäuser noch nicht genehmigt worden sind. Darum wird man sie im Moment noch nicht sehen, aber das kann natürlich kommen. Und eben das Experiment Moral Machine für die, die sich mit dem Trolley-Problem einmal auseinandersetzen. Ja, wir verabschieden uns damit in die Sommerpause. Wir hoffen, ihr kommt sicher an eure Feriendestination und vor allem auch wieder zurück. Und wir freuen uns, wenn wir euch dann wieder nach der Sommerpause am 12. August treffen, hier bei unserem Podcast Dietem und Genner. Macht's gut und eine gute Zeit. Tschüss zusammen.